Von der Perspektive des November 1850 aus gesehen, war unverkennbar, dass eine deutsche Einheit unter preußischer Führung einen fundamentalen Wechsel in den machtpolitischen Konstellationen bedingte. Wie dieser Wechsel bewirkt werden könnte und welche Folgen er haben würde, waren jedoch Dinge, die selbst die fantasievollsten Zeitgenossen sich nicht auszumalen vermochten. Für die Anhänger des Unionsprojekts war die Olmützer Punktation ein verheerender Rückschlag. Eine Demütigung, eine Befleckung der Ehre des Königs, die nach Rache schrie. Der liberal-nationalistische Historiker Heinrich von Sybel, der bei Leopold Ranke in Berlin studiert hatte, erinnerte sich später an die Enttäuschung, die sich allerorten breitmachte. Die Preußen, schrieb er, hatten ihrem König zugejubelt, als er sich gegen die Dänen der nationalen Sache annahm und die Bevölkerung von Kurhessen gegen ihren tyrannischen Herrscher verteidigte. Jetzt kam plötzlich die Wendung. Der Degen entsank der zuckenden Faust, und manchem wackeren Kriegsmann rollten bittere Tränen in den Bart. Aus 1000 Stimmen erscholl der zornige Schmerzensruf, zum zweiten Mal sei das Werk Friedrichs des Großen vernichtet worden. Sybels Darstellung war übertrieben. Viele begrüßten die Nachrichten aus Olmütz, darunter naturgemäß Radowitz' konservative Widersacher, darunter auch Otto von Manteuffel, der seit längerem auf eine Verhandlungslösung mit Österreich gedrängt hatte und am 5. Dezember 1850 zum Ministerpräsidenten und Außenminister ernannt wurde. Beide Posten sollte er den Großteil des kommenden Jahrzehnts bekleiden. Ein weiterer war der konservative Abgeordnete Otto von Bismarck, der am 3. Dezember in einer berühmt gewordenen Rede die Olmützer Punktation begrüßte und hinzufügte, dass es nicht in Preußens Interesse liege, überall in Deutschland den Don Quixote zu spielen, für gekränkte Kammerzelebritäten. Selbst jene nationalistisch gesinnten protestantischen Liberalen, die die Unionspolitik unterstützt hatten, gestanden ein, dass Olmütz auch ein Moment der Nüchternheit und Klärung nach den rhetorischen Exzessen der Revolution war. Die Wirklichkeiten, schrieb der kleindeutsche Nationalist und Historiker Johann Gustav Dreusen 1851, begannen über die Ideale, die Interessen über die Abstraktionen zu siegen. Nicht von der Freiheit, nicht von nationalen Beschlüssen aus war die Einheit Deutschlands zu schaffen. Es bedurfte einer Macht gegen die anderen Mächte. Weit davon entfernt, ihn in seinem Glauben an die deutsche Berufung Preußens zu erschüttern, bekräftigten die Rückschläge Dreusen noch darin. In einem 1854, am Vorabend des Krimkrieges veröffentlichten Essay, verlieh er der Hoffnung Ausdruck, dass Preußen eines Tages wieder vortreten, seine Führungsrolle über die anderen deutschen Staaten annehmen und eine vereinte protestantische deutsche Nation begründen würde. Auf 1806 folgte 1813, auf Ligny Belle Alliance. Wahrlich, es bedarf nur des ersehnten Rufes. Vorwärts. Und alles erhebt sich.